Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal.
Hallo zusammen.
Heute ist Donnerstag, der 26. Februar 2026. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Ja, super, dass du dabei bist.
Wir haben heute ein Thema auf dem Tisch, das wirklich an den Grundfesten dessen rüttelt, wie wir in den letzten Jahren mit Technologie gearbeitet haben.
Absolut. Das ist ein echter Wendepunkt.
Lasst uns direkt in diesen Deep Dive springen, denn wir erleben gerade live das Ende einer Ära. Die Zeit der simplen Chatfenster.
Wo man einfach nur eine Frage eintippt.
Genau. Wo du eine Frage eintippst und auf eine schlaue Textantwort wartest, die ist vorbei. Wir bewegen uns mit einer rasenden Geschwindigkeit auf Systeme zu, die nicht mehr nur reagieren, sondern völlig eigenständig komplette, extrem komplexe Projekte übernehmen.
Mhm.
Stell dir vor, du delegierst morgens eine Aufgabe an ein System, schließt den Laptop, gehst deinen Tag an und im Hintergrund arbeitet eine komplette digitale Belegschaft für dich.
Und genau da setzen wir heute an. Das Ziel für unsere heutige Analyse, also was du am Ende wirklich verstanden haben solltest, ist, warum die Zukunft der KI nicht in einem einzigen übermächtigen Modell liegt,
ja,
sondern in der intelligenten Orchestrierung vieler spezialisierter KIs. Und wie das neu vorgestellte System namens Computer vom Unternehmen Perplexity genau diesen Paradigmenwechsel einläutet.
Bevor wir uns gleich in die Architektur stürzen, lass uns kurz über diesen Namen reden. Computer, als ich das in den Unterlagen gelesen habe, dachte ich erst,
baut Perplexity jetzt Hardware?
Ja, genau. Kommt da jetzt ein schicker Aluminiumkasten für meinen Schreibtisch? Aber nee, es geht um einen Cloud-Dienst. Und Perplexity nennt diese Software einfach Computer.
Was im ersten Moment fast schon arrogant simpel klingt.
Richtig. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich der perfekte Begriff für das, was hier passiert. Denn es ist eben kein Chatbot mehr.
Exakt. Und diese Unterscheidung ist fundamental wichtig für alles, was wir heute besprechen. Ein klassischer Chatbot ist reaktiv und synchron.
Ping-Pong.
Richtig. Du gibst etwas ein, das Modell verarbeitet es isoliert in seinem Kontext-Window und du wartest auf die Ausgabe. Perplexity's Computer ist dagegen eine asynchrone Workflow-Engine.
Das musst du vielleicht kurz erklären.
Klar. Es ist kein Werkzeug, das du direkt benutzt, sondern ein Akteur, den du beauftragst. Du definierst ein Ziel und das System arbeitet im Hintergrund. Das kann Stunden dauern, das kann Tage dauern. Perplexity spricht sogar von Workflows, die über Monate hinweg autonom laufen.
Wahnsinn.
Es bedient Schnittstellen, es plant strategisch, es führt aus und, ganz wichtig, es kontrolliert sich selbst.
Dazu habe ich in unseren Quellen eine historische Analogie gefunden, die das Ganze unglaublich greifbar macht.
Schieß los!
Das Wort Computer kommt ja ursprünglich gar nicht aus der Zeit von IBM, Apple oder den ersten Mainframes. Der Begriff taucht nachweislich schon im Jahr 1757 auf.
Ach krass, so früh schon?
Ja. Damals stand der französische Mathematiker Alexis Clairaut vor einem massiven Problem. Er wollte die exakte Flugbahn und das genaue Datum der Wiederkehr des Halleyschen Kometen berechnen.
Okay.
Das war eine mathematische Herkulesaufgabe, die ein einzelner Mensch in vertretbarer Zeit unmöglich lösen konnte. Also nutzte Clairaut zwei menschliche Computer, so nannte man damals, Lehrlinge oder Gehilfen, die für reine Rechenarbeit zuständig waren.
Ah, verstehe.
Sie haben diese gigantische Gleichung in winzige, lösbare Teilberechnungen zerlegt.
Mhm.
Und dann in monatelanger Arbeit, aufgeteilt in Tag- und Nachtschichten, durchgerechnet. Und sie haben die Ankunft des Kometen damals auf 2 Tage genau vorausgesagt.
Das ist ein fantastischer Vergleich, weil er wirklich den Kern der aktuellen Entwicklung trifft. Was Clairaut damals gemacht hat, war im Grunde die erste asynchrone Orchestrierung von Rechenleistung.
Mhm.
Er war der Dirigent, er kannte das große Ziel und die Formel. Die menschlichen Computer waren die ausführenden Knotenpunkte, die parallel und autonom ihre Teilaufgaben erledigt haben.
Und genau diese Architektur sehen wir jetzt bei Perplexity digital abgebildet.
Ganz genau. Die Idee des allwissenden Solo-Genies, ob nun menschlich oder als KI-Modell, wird abgelöst durch ein radikal arbeitsteiliges System.
Da sind wir direkt bei Aravind Srinivas, dem CEO von Perplexity. Der hat zur Ankündigung von Computer ein Zitat von Steve Jobs rausgeholt, das lautet: Musiker spielen ihre Instrumente, ich spiele das Orchester.
Ein sehr passendes Bild.
Srinivas sagt ganz selbstbewusst, Perplexity Computer ist der Dirigent, der aktuell 19 verschiedene Modelle orchestriert. Aber lass mich da mal kritisch reingrätschen. 19 Modelle.
Ja, das klingt erstmal nach wahnsinnig viel.
Isfair, haben wir uns schon gefreut, wenn ein einziges Frontiermodell einen längeren Text ohne Halluzinationen übersteht. Wenn jetzt 19 Modelle ihre Daten und Zwischenergebnisse hin und her reichen, potenziert sich das dann nicht zu einem völligen Chaos?
Das ist genau die Skepsis, die in der Tech-Community anfangs auch vorherrschte. Lange Zeit glaubte man an die sogenannte Kommoditisation von KI.
Also die Vereinheitlichung?
Genau. Die These war, bald gibt es einfach ein riesiges generisches Modell, das wie Strom aus der Steckdose fließt und alles gleich gut kann. Perplexity beweist mit dieser Architektur das Gegenteil. Die Frontiermodelle spezialisieren sich massiv.
Weil eben nicht jedes Modell alles kann?
Richtig. Kein System der Welt hat momentan ein Modell, das gleichzeitig das Beste im logischen Schlussfolgern, das Schnellste für Microtasks, das Tiefgründigste in der Recherche und das Kreativste im Videorendering ist.
Wenn du 19 Modelle unkontrolliert aufeinander loslässt,
dann hast du Chaos. Absolut. Aber hier geht es um strikte Hierarchie und Spezialisierung. Der Dirigent weiß exakt, welches Modell welche Stärken und welche Schwächen hat.
Okay, dann lass uns dieses Orchester mal auf die Bühne holen. Wer sitzt da in der ersten Reihe? Du hast dir die Architektur im Hintergrund ja genau angesehen.
Lass uns die wichtigsten Kernmodelle mal durchgehen, damit du verstehst, wie radikal diese Arbeitsteilung aussieht. Das absolute Herzstück, der strategische Dirigent, ist Opus 4.6.
Von Anthropic?
Genau. Dieses Modell ist nicht dafür da, schnöden Code zu tippen. Es ist die zentrale Reasoning Engine. Opus überblickt die Gesamtaufgabe, plant den Workflow, trifft die taktischen Entscheidungen und delegiert. Wenn Opus entscheidet, dass für einen Schritt eine extrem tiefe, mehrstufige Recherche nötig ist, das sogenannte Deep Research, dann routet das System diese spezifische Teilaufgabe an Google Gemini.
Warum gerade Gemini?
Weil Gemini durch die Google-Infrastruktur aktuell unschlagbar darin ist, das Web in die Tiefe zu crawlen und Informationen zu synthetisieren.
Also Opus macht den Plan, Gemini wühlt sich durch die Bibliotheken.
Und was ist mit den visuellen Sachen?
Dafür gibt es hochspezialisierte Agenten. Wenn visuelle Elemente gefordert sind, übergibt das System an Nano Banana für Bildgenerierung und an Veo 3.1 für Videos.
Die Namen sind auch immer wieder großartig.
Ja, aber sie machen nichts anderes, als Pixel perfekt anzuordnen.
Und dann haben wir noch das Thema Geschwindigkeit.
Stimmt, Latenz ist ja oft ein Problem.
Eben. Für blitzschnelle, einfache Routineaufgaben, etwa das Extrahieren eines Datums aus einer E-Mail oder das Umformatieren einer kleinen Tabelle, wird Grok herangezogen. Grok ist leichtgewichtig, hat fast keine Latenz und kostet extrem wenig Rechenleistung.
Also während Opus die strategische Marschroute plant, malt Nano Banana schon die bunten Bilder für die Präsentation und Grok holt sozusagen den virtuellen Kaffee und räumt die Tabellen auf. Fehlt da nicht noch ein großer Player? Was ist mit OpenAI?
Die sind natürlich auch im Orchester, und zwar mit einer ganz bestimmten Funktion. ChatGPT 5.2 wird von der Orchestrierungsengine genau dann aufgerufen, wenn ein gigantisches Gedächtnis gefragt ist.
Long Context Recall.
Exakt. Wenn du tausende Seiten an PDFs, Verträgen oder Code-Repositories in den Zwischenspeicher laden musst und das System Nadeln im Heuhaufen finden soll, dann ist ChatGPT 5.2 aktuell das Instrument der Wahl. Jedes Modell macht exakt das, wofür es gebaut wurde.
Um das für dich als Zuhörer mal greifbar zu machen, lass uns das an einem konkreten Beispiel durchspielen. Stell dir vor, du bist Projektleiter. Dein Chef will bis übermorgen eine komplette Marktanalyse zu einem neuen Konkurrenten.
Inklusive Financials, fertiger PowerPoint-Präsentation.
Genau, einem Vergleich der technischen Spezifikationen und einem kleinen Erklärvideo für das Vertriebsteam. Bisher hättest du selbst stundenlang gegoogelt, Finanzdaten in Excel kopiert, Texte in Word formuliert, dich in ein Videotool eingeloggt und alles mühsam zusammengebastelt.
Ja, klassische Handarbeit.
Wenn ich jetzt Perplexity Computer nutze, wie läuft das ab?
Du loggst dich ein, öffnest keinen Chat, sondern einen Workflow-Space und beschreibst dein Ziel. Einfach in natürlicher Sprache. Erstelle mir eine umfassende Marktanalyse zum Konkurrenten X mit Fokus auf deren neues Produkt, inklusive Präsentation und Erklärvideo.
Und dann?
Ab jetzt übergeben wir an die asynchrone Engine. Opus 4.6 nimmt diesen Prompt, analysiert ihn und bricht ihn in vielleicht 30 oder 40 Teilaufgaben herunter. Und jetzt passiert die Magie. Für jede dieser Teilaufgaben erschafft das System autonom einen sogenannten Subagenten.
Das heißt, das System klont sich quasi selbst für verschiedene Zwecke?
Genau. Es erschafft temporäre, isolierte Mini-Programme, die alle parallel arbeiten. Ein Sub-Agent bekommt Gemini zugewiesen und fängt an, das Web nach News-Artikeln zum Konkurrenten zu durchsuchen.
Mhm.
Ein anderer Agent nutzt Grok, um über APIs aktuelle Aktienkurse und Finanzdaten in Echtzeit abzugreifen. Gleichzeitig nimmt ein dritter Agent mit ChatGPT 5.2 deine firmeninternen alten Marktanalysen aus dem Archiv und vergleicht sie mit den neuen Daten, um Trends zu erkennen.
Und währenddessen rendert Veo 3.1 schon die ersten Videosnippets basierend auf einem Skript, das Opus gerade erst entworfen hat. Das ist wirklich wie ein Bienenstock.
Besser kann man es nicht beschreiben.
Aber hier muss ich nochmal den Spielverderber spielen. In der Theorie klingt das nach einer perfekten Symphonie. In der Praxis wissen wir aber, das Internet ist kaputt. Schnittstellen ändern sich. Eine Website hat plötzlich eine Paywall. Ein API-Key für die Finanzdatenbank ist abgelaufen.
Ja. Das sind die klassischen Stolpersteine.
Eben. Klassische Automatisierungsskripte brechen an genau diesem Punkt ab, werfen einen Error 404 aus und der ganze Workflow steht still, bis sich ein Mensch darum kümmert.
Und genau da liegt der entscheidende Durchbruch von Computer. Das System hat eine eingebaute Autonomie bei Fehlern. Es ist resilient. Wenn der Grok-Agent feststellt, dass der API-Key für die Finanzdaten abgelehnt wird, stoppt nicht das ganze Projekt.
Sondern?
Der Agent meldet das Problem an den Dirigenten, an Opus. Opus hakt sich nicht, oh Fehler, ich warte auf den User. Opus erstellt sofort einen neuen, temporären Problemlösungsagenten.
Moment, das System baut sich selbst ein Reparaturteam?
Exakt. Dieser neue Agent hat nur eine Aufgabe. Beschaffe die Finanzdaten auf einem anderen Weg. Er fängt an, in deinen hinterlegten Dokumenten oder Passwortmanagern nach einem aktualisierten API-Key zu suchen.
Okay, krass.
Wenn er den nicht findet, recherchiert er im Web nach Workarounds oder alternativen, offenen Finanzdatenbanken. Im Extremfall, wenn eine Webseite das Scraping blockiert, kann das System über seine Coding-Modelle kleine Skripte oder Apps programmieren, um das Hindernis zu umgehen und diese Skripte dann selbstständig ausführen.
Das System schreibt Code, um seinen eigenen Fehler zu beheben?
Ja. Es wendet sich wirklich nur dann an dich, wenn eine grundlegende strategische Entscheidung nötig ist oder harte Berechtigungen fehlen. Ansonsten löst es das Problem asynchron im Hintergrund, während du schläfst.
Da läuten bei mir und wahrscheinlich auch bei dir als Zuhörer sofort alle Alarmglocken in Sachen IT-Security.
Verständlich.
Spontan Code schreiben, Skripte ausführen und tief im Netz wühlen. Das will ich doch um Himmels Willen nicht lokal auf meinem Rechner haben. Stell dir vor, so ein Agent dreht durch und löscht versehentlich mein lokales Dateisystem oder zerschießt die Systemregistry.
Diese Bedenken sind völlig berechtigt, aber die Architektur ist genau darauf ausgelegt. Nichts davon passiert lokal auf deiner Hardware.
Gott sei Dank.
Das gesamte Perplexity-Computerökosystem läuft in komplett isolierten Rechenumgebungen in der Cloud, sogenannten Sandboxes. Für deinen Workflow wird ein virtueller Raum erschaffen. Dieser Raum hat ein eigenes, echtes Dateisystem, einen echten Webbrowser für den Live-Internet-Zugang und echte Tool-Anbindungen.
Die KI agiert also in einer echten Software-Umgebung.
Ja. Aber komplett abgeschottet von deinem lokalen Rechner, du musst absolut nichts installieren. Du steuerst das Ganze über ein Web-Interface, hast aber die Power eines kompletten Rechenzentrums, das für dich arbeitet.
Was uns direkt zur nächsten, ziemlich harten Realität bringt. Wenn ich ein Rechenzentrum für mich arbeiten lasse, in dem 19 Spitzenmodelle inklusive Schwergewichte wie Opus und GPT-5.2 asynchron über Stunden hinweg gigantische Datenmengen verarbeiten,
dann kostet das Geld.
Ja, das verbrennt unvorstellbar viel Rechenleistung. Das ist ja nicht mehr mit den Serverkosten für ein paar Chatbot-Anfragen zu vergleichen. Wie refinanziert Perplexity das? Und vor allem, wer kann sich das leisten?
Das ist die spannende ökonomische Frage. Perplexity richtet sich mit diesem System vorerst ganz klar an Power-User und den B2B-Sektor. Computer ist an das sogenannte Max-Abonnement gekoppelt.
Wie teuer ist das?
Wir sprechen hier von Kosten, die grob zwischen 167 und 200 US-Dollar pro Monat liegen. Das ist kein Tool, um sich abends sein Kochrezept zusammenfassen zu lassen.
$200 im Monat für eine KI-Software? Das ist eine massive Ansage.
Aber wenn man überlegt, dass dieses System im Grunde die Arbeit eines Junior-Consultants oder Research-Assistenten macht, der das Unternehmen tausende Dollar im Monat kosten würde,
relativiert sich das wahnsinnig schnell, ja?
Absolut. Genau das ist die Rechnung, die Unternehmen gerade aufmachen. Der Return on Investment wird nicht in Softwarelizenzen gerechnet, sondern in eingesparten Arbeitsstunden. Aber Perplexity weiß auch, dass die Kosten transparent und steuerbar bleiben müssen. Deshalb führt Aravind Srinivas hier konsequent nutzungsabhängige Preise ein. Er ist der festen Überzeugung, dass ein werbefinanziertes Modell für autonome Agenten keinen Sinn macht. Stattdessen gibt es ein sehr ausgeklügeltes Token-Management.
Erklär das mal genauer. Wie steuere ich als Nutzer, dass mir das System nicht mein ganzes Budget leer frisst, weil irgendein Agent stundenlang mit einem teuren Modell im Kreis läuft?
Ein Token ist vereinfacht gesagt die Währungseinheit für die Rechenleistung eines Modells. Als Nutzer von Computer bist du nicht nur Auftraggeber, du bist Ressourcenmanager. Du kannst extrem granular einstellen, welches Modell für welche Teilaufgaben dein Budget verbrauchen darf.
Ah, das heißt, ich kann priorisieren.
Ganz genau. Du könntest zum Beispiel definieren, für alle Standardrecherchen und einfachen Textzusammenfassungen darf nur das günstige Grok-Modell verwendet werden.
Und für die wichtigen Sachen?
Das teure Opus-Modell reservierst du ausschließlich für die finalen strategischen Ableitungen. Du kontrollierst also genau, wie viel Rechenpower und damit Geld in welche Aufgabe fließt.
Das ist faszinierend, weil es zeigt, dass Perplexity hier nicht einfach nur ein neues Feature vorstellt. Die bauen ein komplett neues Ökosystem auf. Und das passiert nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich die Quellen ansieht, laufen parallel zu Computer zwei strategische Manöver, die massive Schockwellen durch die Tech-Industrie schicken dürften.
Zum einen die Partnerschaft mit Samsung.
Richtig. Das Perplexity-System wird direkt auf Systemebene als KI-Agent in das neue Galaxy S26-Smartphone integriert. Man ruft das einfach mit Hey Plex auf. Das ist nicht einfach eine App, die du öffnest. Das ist tief im Betriebssystem verankert und kann dort Aufgaben übernehmen.
Und das zweite Manöver ist fast noch aggressiver. Perplexity greift die absoluten Platzhirsche Apple und Google direkt an, indem sie im März ihren eigenen KI-nativen Browser namens Comet auf das iPhone bringen.
Den eigenen Browser, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Der Browser ist das Tor zum Internet. Wenn Perplexity es schafft, dass die Nutzer Safari oder Chrome durch Comet ersetzen, dann kontrollieren sie den kompletten Workflow, von der ersten Suchanfrage bis zum fertigen Endprodukt.
Aber um dieses Ökosystem am Leben zu halten, um Millionen von Nutzern diese Orchesterarchitektur mit 19 Modellen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, da reden wir doch von einem Hardwarebedarf, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Da müssen im Hintergrund doch die Server-Racks glühen.
Absolut. Und das ist der unsichtbare Teil dieser Revolution. Wir erleben gerade einen beispiellosen Infrastrukturboom. Nvidia allein reicht nicht mehr aus, um diesen Hunger nach Rechenleistung zu stillen. In den Quellen sehen wir gigantische Kapitalbewegungen in Startups, die das Fundament für Systeme wie Perplexity Computer gießen.
Wer ist da so im Spiel?
Da fließen Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in Firmen wie Elastics AI. Die bauen komplett neue Chip-Architekturen, die viel energieeffizienter sind. Parallel dazu gibt es massive Finanzierungsrunden im dreistelligen Millionenbereich für Unternehmen wie Multiverse Computing.
Was machen die genau?
Deren Ansatz ist es, riesige KI-Modelle extrem zu komprimieren, ohne dass sie an Leistung verlieren. Die gesamte Hardware- und Infrastrukturbasis des Internets wird gerade buchstäblich neu erfunden, damit autonome Agenten im großen Stil lauffähig werden, ohne dass uns der Strom ausgeht.
Das ist wirklich eine Menge Holz. Lass uns mal versuchen, die losen Enden für unsere Analyse zusammenzubinden. Wenn wir diesen ganzen Deep Dive betrachten, weg vom Chatfenster hin zu asynchronen Agenten, das Orchesterprinzip, die Fehlerbehebung im Hintergrund, die neuen Browser und Chips, was ist die absolute Essenz, die man heute mitnehmen muss?
Wenn wir das destillieren, sind es vor allem drei große Verschiebungen, die unsere Arbeitswelt definieren werden. Erstens.
Der Wechsel der Interaktion.
Von synchron zu asynchron.
Genau. Wir nutzen KI nicht mehr synchron als smartes Nachschlagewerk. Wir übergeben ihr asynchrone Workflows. Das System bedient unsere Software, unsere Dateien und unsere Tools völlig souverän selbst.
Okay. Punkt 2.
Das Ende des Monopolmodells. Die Zukunft gehört der Orchestrierung. Spezialisierung schlägt Generalisierung. Ein Dirigentensystem, das 19 hochspezialisierte Modelle wie Opus, Gemini und Grok dynamisch kombiniert, ist jedem Einzelmodell haushoch überlegen.
Und der dritte Punkt? Und drittens. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt für die Praxis, die Resilienz durch Subagenten. Dass ein System nicht einfach abbricht, wenn ein Fehler auftritt, sondern spontan neue, temporäre Agenten erschafft, die das Problem autonom analysieren und beheben. Das ist der Schritt von der reinen Automatisierung zur echten Autonomie.
Und genau aus dieser Autonomie heraus erwächst ein Gedanke, den ich dir zum Abschluss noch mit auf den Weg geben möchte. Eine kleine Provokation für den Hinterkopf, wenn du das nächste Mal vor deinem Bildschirm sitzt. Wenn die KI jetzt buchstäblich zu dem Computer wird, wenn sie nicht mehr nur assistiert, sondern wirklich eigenständig plant, im Netz recherchiert, Daten auswertet, Code schreibt und sogar ihre eigenen Fehler behebt, während wir nachts schlafen,
dann stellt sich eine fundamentale Frage.
Genau. Welche Rolle spielen wir Menschen dann eigentlich noch in diesem aktiven Arbeitsprozess? Werden wir vom aktiven Gestalter, vom Experten, der die Werkzeuge virtuos bedient, letztendlich degradiert zum reinen Auftraggeber? Zu jemandem, der nur noch Budgets freigibt und Tokens managt? Wenn das Orchester perfekt von alleine spielt, sitzen wir dann künftig nur noch im Publikum und bewerten die Musik? Das ist eine Frage, die nicht nur unseren Arbeitsmarkt, sondern unser gesamtes Selbstverständnis von produktiver und wertvoller Arbeit in den nächsten Jahren fundamental herausfordern wird. Wir verabschieden uns zum Ende der Folge von dir. Danke fürs Zuhören und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dann!